Gesegneten Sabbat. Wir haben in dieser Vortragsreihe gelernt, dass der siebte Tag Sabbat, der Samstag, der siebte Tag, den Gott bei der Schöpfung eingesetzt hat, als den gesegneten Ruhetag, den geheiligten Tag, dass dieser Tag durch das gesamte Alte Testament in den 10 Geboten bestätigt, von den Propheten verkündigt, gehalten worden ist, dass Jesus Christus selbst sein ganzes Leben lang den Sabbat gehalten hat, jeden Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging, um dort sich aktiv am Gottesdienst zu beteiligen, dass seine Jünger in die weite Welt zogen, um diesen Sabbat zu verkünden, in dem Evangelium. Und dass es zu allen Zeiten Menschen gab, die den Sabbat hier und dort gehalten haben. Und dass in der letzten Zeit durch die Prophetie erneut der Fokus auf Gottes heiligen Ruhetag gelenkt ist. Ich freue mich, dass wir jetzt diesen Abschluss, denn heute ist der vorletzte Abend, diese letzten beiden Themen an diesem Sabbat haben können. Heute beginnt der biblische Sabbat, der Freitagabend seit Sonnenuntergang haben wir diese heilige Zeit und Gott möchte uns ganz besonders nahe sein. Und vielleicht gibt es einige unter uns oder auch einige, die jetzt live zuschauen im Livestream, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wie man eigentlich Sabbat hält und den vielleicht mal einfach ausprobieren wollen. Da gibt es die wunderbare Gelegenheit, morgen Vormittag hier im Gottesdienst der Adventgemeinde Bern einfach mal Sabbat mitzuerleben. Der geht um 9 Uhr los. Eine ganz herzliche Einladung an jeden Einzelnen. Da gibt es ein praktisches und sehr interaktives Bibelgespräch. Da kann man sich einbringen, wie Jesus sich einbrachte. Und dann um 10 Uhr eine Predigt. Und morgen Abend werden wir natürlich dann das Abschlussthema unserer Vortragsreihe haben, vom Schatten zum Licht. Damit möchte ich noch einmal letztmalig die Einladung verbinden an alle, die jetzt live zuschauen im Livestream, dass es noch einmal die Gelegenheit gibt, hier live dabei zu sein, vorbeizukommen. Wenn Sie also irgendwo im Umkreis von Bern leben, kommen Sie vorbei. Das haben schon einige getan und ich denke, alle, die es gemacht haben, hat es sehr gefreut und sehr gesegnet gewesen. Und wir wollen heute weitermachen mit dem Thema, das wir gestern begonnen haben, Wölfe im Schafspelz Teil 2. Gott segne Amerika. Wer von uns war gestern Abend hier da? Ah, doch, das sind, ich sehe nicht so, ja, doch, viele. Vielleicht nicht alle. Also wer gestern Abend nicht da war, hat sicherlich jetzt einiges verpasst. Wir werden allerdings so ein ganz klein wenig auch noch Wiederholung haben, um all die mitzunehmen, die vielleicht das auch noch nie so gehört haben. Aber wir bauen natürlich ein bisschen auch auf dem auf, was gestern Abend schon gesagt worden ist. Bevor wir aber jetzt ohne lange Vorrede hineinstürzen, hineintauchen ins Thema, wollen wir gemeinsam diesen Gott, der uns geschaffen hat, einladen, in unserer Mitte zu sein. Und ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir nach einer anstrengenden und aufregenden Woche zur Ruhe kommen dürfen. Und dass wir erleben dürfen, wie dein Heiliger Geist in unseren Herzen sich hier ganz besonders breit machen möchte, uns ganz besonders zu dir ziehen möchte und wir diesen besonderen Sabbatsegen erleben können, den du auf diesen Tag exklusiv gelegt hast. Du hast dir besonders Zeit genommen, an diesem Tag mit uns Zeit zu verbringen und das wollen wir auch tun. Wir möchten dich jetzt bitten, dass wenn wir dein Wort studieren, wenn wir es mit der Geschichte vergleichen und auch jüngste Entwicklungen in Betracht ziehen, dass du uns vor Fanatismus bewahrst und gleichzeitig uns vor der Lauheit und Gleichgültigkeit bewahrst, sondern dass wir ganz nüchtern, aber mit einem klaren Blick für die Prophetie erkennen, wo wir stehen und was dein Wort uns in dieser Zeit zu sagen hat. Wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig bist nach deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. Gestern haben wir uns die Vision von Daniel angeschaut, die im ersten Jahr des Belsazar, des Vizekönigs von Babylon, am Ende der neubabylonischen Periode gehabt hat, als Daniel diesen Traum hatte, den er in Daniel 7 aufgeschrieben hat. Heute wollen wir den Blick wieder zu dem anderen großen Prophetieautor der Bibel wenden, nämlich Johannes, der ebenfalls sehr alt war, als er auf Patmos, auf der Gefängnisinsel des Römischen Reiches in der östlichen Ägäis, sich befand. Und Tatsache, an einem Sabbattag, so wie heute, die großartigen Visionen empfing, die das Buch der Offenbarung ausmachen. Er sagt dort in Offenbarung 1, dass er am Tag des Herrn, und der Tag des Herrn, das ist der Sabbat, nach Jesaja 58 und Markus 2, diese Vision bekommen hat. Und eine besondere Prophezeiung, die in großer Parallelität auch zu dem steht, was wir gestern angeschaut haben und das weiterführt, findet sich in Offenbarung 13. Wir fangen da einfach mal direkt an zu lesen. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Wir haben gestern schon gelernt, wofür das Meer symbolisch steht. Es steht nämlich für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Das kam aus Offenbarung 17, Vers 15, ganz genau. Also wir sehen hier aus dem Meer, also aus den Völkern, aus bevölkerten, zivilisierten Gegenden, entsteht ein Tier. Ein Tier steigt empor. Und wir haben gestern gelernt, dass in der biblischen Prophetie ein Tier ein Symbol ist für Königreiche, ganz genau, für mächtige Nationen, für Weltreiche. Jene großen Tiere sind 4 Königreiche gewesen. Schauen wir ein bisschen genauer auf dieses Tier. Das sieht noch merkwürdiger aus als die Tiere, die wir gestern angeschaut haben. Es hat 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Übrigens, wenn Sie sich an gestern erinnern und die 4 Tiere vor Augen haben, wenn man alle Köpfe der 4 Tiere von gestern zusammenzählt, wie viele Köpfe hat man dann? Also der Löwe hatte wie viele Köpfe? 1 und der Bär hatte 1 und der Panther hatte 4 und das schreckliche Tier hatte auch 1, ja, 7 Köpfe. Ganz interessant. Kommen wir gleich noch mehr darauf zu sprechen. Und dann heißt es hier, dass er einen Namen der Lästerung hatte, dieses Tier auf seinen Köpfen. Und dann, interessanterweise heißt es hier, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füßen waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine große Vollmacht. Und jeder, der gestern dabei gewesen ist, bei dem macht es jetzt Klingelingeling, denn Löwe, Bär und Panther haben wir gestern ausführlich studiert, oder? Der Daniel sah ja diese Tiere, den Löwen, der war ein Symbol für Babylon. Genau, haben wir ausführlich angeschaut. Wer es nicht mitbekommen hat, bitte dann auf der Internetseite www.bibel-prophetie.ch den Vortrag nochmal anhören, da wird das alles genau erklärt. Der Bär war ein Symbol für die Meder und die Perser, ganz genau, Medo-Persien. Und der Panther mit den 4 Flügeln und den 4 Köpfen war ein Symbol für das griechische, makedonische Reich unter Alexander dem Großen, das sich dann aufgeteilt hat in 4 Nachfolgereiche unter den 4 Generälen. Ptolemäus, Lysimachus, Kassandra und Seleukos. Das nicht zum Auswendiglernen, aber vielleicht weiß es der eine oder andere. Dann haben wir also Griechenland gehabt. Nun, interessant ist, dass der Daniel diese Reiche in der Reihenfolge sieht, Babylon, also Löwe, Bär, Panther. Weil Daniel lebt zur Zeit Babylons und für ihn ist alles Zukunft. Aber Johannes lebt nicht zur Zeit von Babylon, sondern Johannes lebte zur Zeit welchen Weltreiches? Rom. Und wenn er zurückschaut, dann sieht das Ganze quasi rückwärts aus. Er schaut also zurück und sieht den Panther Griechenland und den Bär Medo-Persien und den Löwen Babylon, also rückwärts. Aber er schaut auch vorwärts und er sieht hier, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Auch in Daniel 7 hatten wir ein 4. Tier und das hatte Daniel wie genannt? Schreckliches Tier, furchtbar. Ich fand gar keine Worte. Der Johannes hatte da ein bisschen mehr Fantasie, nannte dieses schreckliche Tier einfach Drache. Ja, ganz passend. Und dieser Drache ist also nichts weiter als dieses 4. schreckliche Tier aus Daniel 7. Und das war welches Weltreich? Das war das Weltreich Rom. Das eiserne Rom, das parallel war zu den eisernen Beinen, denn von Daniel 2 im Standbild, denn auch hier waren eiserne Zähne im Spiel. Und dieses Tier hat also irgendwie so Komponenten von allem. Ja? Es hat so ein bisschen was Babylonisches, ein bisschen was Medopersisches, ein bisschen was Griechisches. Und es bekommt seine Macht und Kraft und also Kraft und Thron und große Vollmacht von dem vierten Tier. Das heißt, dieses Tier hier eigentlich, trotz all seiner Ähnlichkeiten und Verbindungen zu den anderen Weltreichen, müsste ja eigentlich das Weltreich sein oder eine Macht sein, die nach dem Römischen Reich kommt. Denn das Römische Reich, der Drache, dieses schreckliche Tier, gibt seine Macht und seinen Thron, also seinen Sitz und seine Vollmacht diesem neuen Tier. Wir haben gestern gesehen, dass das vierte Tier in Daniel 7 nicht das Ende der Geschichte war, sondern dass bei diesen 10 Hörnern in den europäischen Nachfolgereichen eine Macht sich erhob, die den besonderen Fokus der Prophetie nun bekam, nämlich das sogenannte andere Horn, das kleine Horn, das Dreihörner-Ausriss. Wir haben gestern viel Zeit damit verbracht, dieses kleine Horn, diesen biblischen Antichristen anhand sehr vieler Indizien und historische Analogien und Erfüllung ganz genau zu bestimmen und haben festgestellt, dieses kleine Horn kann niemand anderes sein als der mittelalterliche Kirchenstaat. Das haben wir gestern in epischer Breite durchexerziert, haben gesehen, die biblische Beschreibung passt nicht auf den Islam, passt nicht auf China, passt nicht auf den Fernseher, schon gar nicht, sondern allein auf den mittelalterlichen Kirchenstaat. Und Offenbarung 13, dieses Tier, das aus dem Meer emporsteigt, das also ein paar Anleihen an Babylon hat, ein paar Anleihen an Medopersien, ein paar Anleihen an Griechenland und manches auch von Rom mitbekommt, ist also eigentlich identisch mit diesem kleinen Horn. Das sieht man jetzt sehr deutlich, wenn man die weiteren Verse anschaut. Und wir werden das mal ganz kurz durchgehen und dabei nochmal die Gelegenheit haben, ein paar der Punkte von gestern zu wiederholen. Dieses Tier bekommt seinen Thron, das heißt seinen Sitz, vom Römischen Reich. Und das war identisch mit dem kleinen Horn, denn das ging ja aus Rom hervor. Und wir haben gesagt, die mittelalterliche Kirche, die hat ihren Sitz in Rom, kam aus dem Römischen Reich empor. Die Geschichte, wie das kam, ist ganz interessant. Wir haben ja gesehen, das Römische Reich, das heidnische Rom, hat die Christen verfolgt, jahrhundertelang, immer wieder in Wellen. Es wurde immer schlimmer, bis dann Konstantin kam, der 312 an der Milvischen Brücke den Sieg errang in einem Bürgerkrieg und sich entschied, Christ zu werden, zumindest theoretisch, und plötzlich das Christentum akzeptierte und so das Christentum mit dem Heidentum sich verband. Das war die Zeit, wo die Bischöfe in Rom immer mehr Macht bekamen. Konstantin verlegte dann noch seinen Sitz nach Konstantinopel, die Stadt, die er dann gründete, am Bosporus, heute Istanbul. Und in Rom entstand so über die Jahrzehnte ein Machtvakuum. Die römischen Bischöfe begannen diese Macht immer mehr an sich zu reißen. Der erste ist schlechtes Bild, aber man findet kein anderes im Internet von ihm, ist der relativ unbekannte Bischof Siricius, der um 380 der erste war, der sich Papa nennen ließ, nämlich Papst. Und da begann dann diese Entwicklung des römischen Kirchenstaates aus dem Römischen Reich heraus. Wir haben gesehen, das Tier kommt aus dem Meer und auch vom kleinen Horn hieß es, dass es so mitten unter den europäischen Nationen, mitten unter den 10 Hörnern hervorkommen würde und die Kirche durchdrang ganz Europa. Das kann man an vielen Beispielen illustrieren. Besonders interessant ist vielleicht das Beispiel von dem hier. Gregor der Siebte war der vielleicht der spektakulärste Papst des Mittelalters. Er war derjenige, der das Papsttum zu ungeahnter Machtentfaltung gebracht hat. Er war derjenige, der die Dictatus Papae formuliert hat, wo er gesagt hat, den Papst kann niemand absetzen, der Papst kann nicht irren, alle müssen sich dem Papst unterwerfen. Und das hat er nicht nur geschrieben, das hat er auch so gemeint, als einer, der noch ein bisschen Autonomie schätzte, der deutsche König und Heinrich der Vierte, es wagte, dem Papst zu widersprechen und sich ihm nicht zu unterwerfen, hat er den Heinrich den Vierten einfach für abgesetzt erklärt. Da hat der Heinrich der Vierte erstmal laut gelacht. Als dann aber alle seine Fürsten und seine hohen Männer, die ihm so dienten, sich alle von ihm abwandten, weil der Papst ihn exkommuniziert hatte, das heißt aus der Kirche ausgeschlossen hatte, vom Seelenheil ausgeschlossen hatte, da merkte plötzlich Heinrich IV., dass er keine Chance hat, sein großes Reich zu regieren, wenn alle seine Fürsten gegen ihn rebellieren. Und so hat er etwas ganz Außergewöhnliches getan. Er ist dann in einer Nacht- und Nebelaktion über die französischen und westschweizerischen Alpenpässe nach Norditalien gezogen und hat auf der Burg Canossa den Papst vorgefunden und hat, wie man das als König ja so macht, nicht wahr, im Büßergewand, barfuß, 3 Tage im Schnee gestanden, weil der Papst, der Stellvertreter Jesu, es nicht für nötig hielt, ihm gleich zu vergeben, sondern erstmal sehen wollte, wie lange der das so barfuß im Schnee aushält. Und als nach 3 Tagen der arme Heinrich schon völlig durchgefroren war, hatte der Papst Gregor VII. Gesagt, du kannst kommen, nicht wahr? Hier, küsse meine Füße. Das hat er dann gemacht und dann war es mal wieder gut. Das soll zeigen, wie stark dass der Kirchenstaat Kontrolle und Einfluss auf die verschiedenen europäischen Nationen hatte, gerade im Mittelalter. Wenn der Papst zum Kreuzzug rief, wie hier 1095 in Clermont-Ferrand, dann kamen die Massen, die Könige und die Prinzen und die Fürsten und die Barone, alle wollten ihm helfen. Und das ging so durch die Jahrhunderte, könnte man mehr erzählen, machen wir aber nicht. Weiter heißt es hier von diesem Tier, dass es große Worte und Lästerungen redete. Lästerung gegen Gott. Gestern haben wir gesehen, dass das präzise das ist, was das kleine Horn in Daniel 7 tut. Es führt freche Reden gegen den Höchsten, Blasphemie. Und wir haben gestern gelernt, dass es 2 Arten oder 2 Definitionen von Gotteslästerung gibt. Was sind nochmal die beiden Definitionen von Gotteslästerung? Ein Mensch, der sich zu Gott macht und ein Mensch, der behauptet, Sünden vergeben zu können. Und wir haben gesehen, beides, also hier haben wir die Bibelstelle dazu. Beides findet sich natürlich im mittelalterlichen Kirchenstaat sehr explizit, haben wir gestern nachgewiesen. Übrigens, interessanterweise wird hier auch gesagt in Offenbarung 13, dass das Zelt Gottes gelästert wird. Wir haben ja am 4. Abend über das Heiligtum gesprochen und über die Tatsache, dass das irdische Heiligtum, die Stiftshütte in der Wüste, im Alten Testament ein Abbild war von einem Vorbild, von einem Original im Himmel. Der Hebräerbrief schreibt von diesem Heiligtum, der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Und die Prophetie zeigt uns, dass das Papsttum nicht nur gegen das Gesetz Gottes vorgegangen ist, sondern auch gegen die Idee eines himmlischen Heiligtums. Warum ist das himmlische Heiligtum so entscheidend für das Christentum? Weil dort Jesus Christus als unser Hohepriester für uns eintritt. Also Jesus ist nicht nur für uns am Kreuz gestorben, haben wir gelernt, sondern er ist jetzt noch im Himmel aktiv für unsere Erlösung. Sein Kreuzestod wird aktuell angewandt für mich und für dich, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Und was die Kirche getan hat, ist, sie hat den Blick der Menschen weggewandt von dem hohen Priester im Himmel zu recht zweifelhaften Priestern im Beichtstuhl. Und hier ein interessantes Zitat, der Priester hat die Macht der Schlüssel oder Macht zur Befreiung des Sünders aus der Hölle, um ihn würdig für das Paradies zu machen und Gott selbst ist verpflichtet, dem Urteil der Priester zu folgen. So ist es Lehre im mittelalterlichen Kirchenstaat gewesen. Wenn der Priester sagt, dir ist vergeben, dann muss ein Engel im Himmel schreiben, oh, okay, ja, ihm ist vergeben, ja. Aber das ist nicht die biblische Lehre. Die biblische Lehre sagt, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns gestorben ist, zu dem wir kommen können. Wir müssen kein Geld bezahlen, wir müssen nicht erst eine Beichte ablegen vor einem Menschen. Wir können zu ihm kommen, wie wir sind und ihm alles sagen und er wird uns gerne vergeben. Dieses ganze Prinzip übrigens, wenn Sie mal eine katholische Kirche besuchen, werden Sie feststellen, dass in vielerlei Hinsicht das Heiligtum imitiert wird. Auch dort gibt es Weihrauch, dort gibt es Leuchter, da gibt es ein Waschbecken, ein Taufbecken und da gibt es einen Altar, da gibt es Schaubrote sozusagen, die Hostie. In vielerlei Hinsicht ist es sozusagen ein nicht von der Bibel autorisiertes Abbild sozusagen des Heiligtums, das eben nicht mehr auf den Himmel verweist, sondern quasi vom Himmel ablenkt. Weiter heißt es hier von diesem Tier, dass es Krieg führen würde mit den Heiligen und das ist identisch mit dem, was wir gestern in Daniel 7 gesehen haben. Auch dort führte das Hornkrieg gegen die Heiligen, gegen Menschen, die Christus wirklich ganz nachfolgen wollten und der Bibel folgten. Und es heißt hier auch, dass Anbetung eine entscheidende Rolle spielt. Alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt. Und wir haben gelernt, es gibt einen Grund, warum man Gott anbeten soll. Können wir uns erinnern, was der Grund war, warum wir Gott anbeten? Wir beten Gott an, weil er unser Schöpfer ist, ganz genau. Und so spielt also die Frage von der Schöpfung und der Anbetung eine große Rolle, auch in der Prophetie. Und das ist sehr wichtig, da werden wir heute auch drauf zurückkommen, weil wir heute auch Sabbat haben, der Tag, an dem Gott uns zeigen möchte, dass er unser Schöpfer ist und wir ihn deswegen anbeten. Und dann haben wir hier in Offenbarung 13 noch eine Zeitangabe, die ebenfalls zu Daniel 7 passt, denn es heißt hier, es wurde die Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Ein bisschen Mathematik am Abend. 42 Monate sind wie viele Jahre? 12, 24, 36, dreieinhalb, nicht wahr? Und dreieinhalb Jahre, das kennen wir schon, das haben wir nämlich in Daniel 7 gesehen. Das sind genau diese dreieinhalb Zeiten, also die 42 Monate, dreieinhalb Zeiten, 1260 Tage, haben wir gestern ja alles ausführlich studiert, ist immer dasselbe. Und das sind diese 1260 Jahre, weil ein Tag steht für ein Jahr, haben wir auch gelernt. Und das führt uns in das Jahr 1798, das haben wir gestern gelernt. 1798 war das Jahr, als die französische Armee unter General, weiß es jemand noch, General Berthier, von Mailand aus nach Rom gezogen ist, um dann den Papst Pius den VI. Gefangen zu nehmen und den Kirchenstaat aufzulösen. Und es sah so aus, in ganz Europa waren sich alle Nationen einig, dass den Kirchenstaat, wie man ihn kannte seit Jahrhunderten, wird es nie wieder geben. Und in Offenbarung 13 wird das so formuliert, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Also halten wir fest, dieses Tier in Offenbarung 13 ist identisch mit dem kleinen Horn, dem Antichristen aus Daniel 7. Und wir sind hier an dem Punkt wieder angelangt, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Nach 1260 Jahren Vorherrschaft über den größeren Teil des Mittelalters und in die Neuzeit hinein, wird diesem Tier, diesem System, und ich möchte noch einmal betonen, was ich gestern gesagt habe, hier geht es nicht um liebe, freundliche, nette Katholiken. Ganz und gar nicht. Hier geht es genauso wenig um liebe, nette Römer und liebe, nette Griechen und liebe, nette Meder und Perser. Es geht um die Staaten. Es geht um das Imperium Romanum und es geht um das griechische Weltreich und es geht um den Kirchenstaat mit all dem, was er über die Jahrhunderte getan hat. Und dieser Kirchenstaat erhielt eine tödliche Wunde. Entscheidend ist hier tatsächlich, dass es um diesen Kirchenstaat geht, denn die katholische Kirche als Religion war auch nach 1798 immer noch ganz im Blühen und überall in vielen Ländern ganz aktiv. Aber der Kirchenstaat, das Papsttum, das für so lange Zeit die Geschicke Europas mitbestimmt hat, dominiert hat, bekam eine tödliche Wunde. Hier wird das ausgedrückt, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Das ist übrigens eine Aussage, die ist paraphrasiert von Jesus. Vielleicht kennen wir die Geschichte, als Jesus im Garten Gethsemane war und kam Judas, hat ihn verraten und die ganze Truppe von Söldnern kam und sie wollten Jesus gefangen nehmen. Und als das seine Jünger sahen, gab es einen, der war richtig aufgebracht. Sein Name war Petrus, und er hat sein Schwert gezogen und eher noch nachdenken konnte. Die anderen Jünger haben gefragt, sollen wir dreinschlagen? Aber Petrus war nicht ein Mann, der noch auf Antworten gewartet hätte. Der hat einfach schon mal losgeschlagen, nicht wahr? Und hat einem der Knechte, dem Malchus, das Ohr abgehauen. Und Jesus hat dann dem Malchus das Ohr wieder, nicht wahr, anoperiert und hat dem Petrus gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Das ist deswegen interessant, weil die Päpste ja immer behauptet haben, dass sie sich auf Petrus berufen, ja, die Nachfolger Petrus sind und schon diese wichtige Lektion gar nicht gelernt haben. Im Mittelalter war diese Theorie entstanden, dass das Papsttum sowohl über das geistliche Schwert der Bibel verfügt, als auch über das weltliche Schwert des Militärs. Dass es zwei Schwerter gibt sozusagen. Und hier wird jetzt gesagt, dass dieses Papsttum, weil es das Militär und weil es Nationen gebraucht hat, um sogenannte Heretiker zu verfolgen, jetzt durch Militär und durch diese europäische Nation eine tödliche Wunde empfängt. Wir haben das gestern gesehen, wie der Papst Pius gefangen genommen worden ist. Ihm ist der Fischerring entzogen worden, nicht wahr? Und der Kirchenstaat ist geplündert worden. Rom wurde als Republik neu gegründet und das Papsttum war, so schien es, tot. Und da endet Daniel 7, aber Offenbarung 13 geht einen Schritt weiter. Offenbarung 13 sagt, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Wenn wir uns heute umblicken, ist von der tödlichen Wunde gar nicht mehr so viel zu sehen. Das Papsttum ist beliebter und einflussreicher als lange. Und das ist nicht nur mit dem jüngsten Papst so, schon in den folgenden Päpsten konnte man das deutlich sehen. Immer mehr bekommt das Papsttum, klein wie der Vatikan auch sein mag, eine globale Vermittlerrolle. Die Päpste sind Figuren, auf die Milliarden Menschen schauen mit Wohlwollen und die auch für viele Politiker wichtige Maßstäbe sind und die in der Presse weit gefeiert werden. Nun, wenn man eine Wunde schlägt, also wenn ich mir jetzt hier so eine, ja, was heißt tödliche Wunde, wenn ich mir eine Wunde schlage, wie lange dauert es, damit die Wunde wieder ganz zuheilt? Relativ lange, oder? Es geht nicht über Nacht. Aber Frage an all die Mediziner und Gesundheitsleute hier, es gibt ja viele, die halten ständig Vorträge, nicht wahr? Wie lange dauert es, bis der Heilungsprozess beginnt? Also wenn ich mir jetzt mit einem Messer hier eine Wunde schlagen würde, ab wann würde der Heilungsprozess beginnen? Sofort, ja? Irgendwelche weißen Blutkörperchen oder so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, nicht wahr? Die kommen dann dahin und fangen dann an, loszuheilen. Das sieht man am Anfang noch gar nicht, ist ganz geheim, ja? Aber das fängt dann langsam an. Und genau so war es auch mit dieser tödlichen Wunde. Ich habe ja gestern erzählt, wie 1798 das Papsttum aufgelöst worden ist und wie der Fischerring ihm entzogen worden ist. Und vielleicht erinnern wir uns noch, da gab es einen Mann, der hieß Haller und kam aus welchem Land? Aus der Schweiz, genau. Der hat ihm am nächsten Tag den Ring wiedergegeben. Der Papst hat diesen Ring genommen und ist ins Exil gegangen. Man hat ihn erst an verschiedene Orte in Italien gebracht. Ein Ort hieß Inferno. Weiß jemand, was italienisch Inferno heißt? Hölle, genau, dann haben die Franzosen gespottet, der Papst ist in der Hölle, der Papst ist im Inferno. Da gab es dann sogar noch ein Erdbeben, dann musste der weiter und so, eine ganz, ganz dramatische Geschichte. Er ist dann nach Frankreich gekommen und ist in Frankreich ein Jahr später gestorben. Aber schon im Jahr darauf, 1800, fand eine geheime Wahl statt. Schuld waren diesmal nicht die Schweizer, sondern die Österreicher. Die Österreicher haben einen neuen Papst gewählt, Papst Pius VII. Der wurde dann auch als Papst ohne Land, ohne Territorium, zunächst auch wieder ja, so halb geduldet von Napoleon. Als Napoleon sich 1804 zum Kaiser krönen lassen wollte, durfte er sogar als Maskottchen dabei sein. Der stand dann quasi daneben. Der Papst dachte, dass er vielleicht die Kaiserkrone Napoleon aufsetzt, aber als er gerade das machen wollte, kam Napoleon und hat ihm die Krone aus der Hand genommen und sich selbst aufgesetzt. Das entsprach dem Selbstverständnis von Napoleon und auch der Schwäche des Papstes. Aber 1815 im Wiener Kongress ist dann der Kirchenstaat schon wieder hergestellt worden in fast ursprüngliche Grenzen. Und in der Zwischenzeit hat diese Wunde sehr schnell geheilt. Das Papsttum bekam wieder recht starke Kraft. In diese Zeit fallen zwei wichtige Entwicklung in der katholischen Kirche, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das war, als man gesagt hat, Maria ist sündlos gewesen, als sie geboren worden ist, womit man dann sicherstellen wollte, dass auch Jesus sündlos geboren ist. und das Dogma der Unfehlbarkeit. Das hatte man zwar nicht sich erst 1870 ausgedacht, das findet man schon im frühen Mittelalter, aber das war immer so ein Spannungspunkt gewesen. Es gab immer Katholiken, die damit nicht übereinstimmten. Und erst 1870 hat man gesagt, das ist Dogma, das kann nicht mehr angezweifelt werden, wenn der Papst ex cathedra spricht. Also nicht, wenn er der Tagesschau ein Interview gibt oder so. Aber wenn er ex cathedra spricht, wenn er in seiner Lehrautorität spricht, dann setzt er sich meistens auch hin, dann ist das unfehlbar. Übrigens, das ist genau das, was die medo-persischen Gesetze waren. Die waren auch unfehlbar. Aber wie manchmal das im Heilungsprozess sein kann, es gibt Rückschritte. Und so eine Wunde, wenn die dann schon ziemlich gut geheilt ist, kann wieder aufreißen, ja, durch irgendwelche Aktionen. Und so ging das nochmal ein bisschen rückwärts. 1871 haben sich die italienischen Staaten zusammengetan, Italien wurde vereint und auch der Kirchenstaat wurde aufgelöst. Und das Papsttum war quasi wieder in Not. 1891 hat dann das Papsttum begonnen, sich sozialen Fragen zuzuwenden. Heute denkt man ja, das Papsttum macht nichts anderes als soziale Arbeit. Das ist eine ganz neue Entwicklung eigentlich, weltgeschichtlich gesehen. Und dann in den Lateranverträgen 1929 ist der Kirchenstaat als souveränes Subjekt des Völkerrechts wiederhergestellt worden, damals unter Mussolini. Und gerade durch das Zweite Vatikanische Konzil dann in den 60er Jahren hat der Kirchenstaat wieder sehr viel Einfluss auch gewonnen unter anderen Christen. Das Schlagwort war damals Ökumene, nicht wahr? Die Öffnung den anderen Kirchen gegenüber, die Zusammenarbeit und ganz besonders ist der Name von Johannes Paul II. Damit verbunden. Eine ganz spektakuläre Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist natürlich auch die Tatsache, dass man im Grunde genommen den Kernstreitpunkt der Reformation aufgelöst hat und es geschafft hat, in langen, langen theologischen Gesprächen die Protestanten, die zumindest die Lutheraner erstmal, später auch andere Protestanten, davon zu überzeugen, dass man in der zentralen Frage Martin Luthers, der Rechtfertigungslehre, jetzt eine Meinung hat. Das hat man sogar frecherweise am 31. Oktober unterzeichnet. In Augsburg, einer der großen Reformationsstädte. Und seien Sie sich sicher, die katholische Kirche hat ihre Lehre von der Rechtfertigung nicht geändert. Und wenn jetzt plötzlich einer Meinung sind, dann stellt sich die Frage, wer hat sich hier wie geändert? Also wir sehen, diese Heilung der Wunde, die hat in der Zeit nach 1798 so Fortschritte gemacht und ist immer weitergegangen. Ich würde noch nicht sagen, dass die Wunde heute, wo wir jetzt hier stehen und reden, schon völlig geheilt ist. Ich denke, ganz mit der Macht des Mittelalters kann sich das Papsttum noch nicht vergleichen. Man sieht noch ein bisschen Schorf. Ja, ist noch ein bisschen so zu sehen. Und das bringt uns jetzt zu dem zweiten Aspekt von Offenbarung 13. Wie soll das Papsttum seine völlige Vormachtstellung wieder erhalten? Was sagt die Prophetie dazu? Denn Johannes sah auf Patmos noch ein anderes Tier. Er sagt, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Wir wollen das Gleiche tun wie gestern. Wir wollen einfach mal ganz nüchtern und systematisch Schritt für Schritt uns das anschauen, was dieses Tier hier betrifft. Dieses Tier kommt aus der Erde. Und wir haben gelernt, wenn es aus dem Wasser käme, würde es wofür stehen? Für Völker, Nationen, Stämme und Sprache. Nun, wie viel Wasser gibt es in der Erde? Ein bisschen, ganz bisschen. Ist ja keine Wüste, ist nicht total staubtrocken. So ein bisschen Wasser ist da, aber sehr, 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 sehr wenig, oder? Das heißt, wenn Wasser für Völker, Scharen und Nationen und Sprachen steht, dann steht die Erde, es kommt ja nicht aus der Wüste, aber aus der Erde, für ein Gebiet, das sehr spärlich besiedelt ist, wo da mal einer wohnt und da mal einer, aber eigentlich keine großen Kulturzentren, keine großen Städte, keine großen Völker oder so. Sehr spärlich besiedelt. Weiter heißt es hier, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Das heißt, es steigt aus der Erde auf und daraus können wir schlussfolgern, es gibt keine anderen großen Nationen, die vorher da regiert haben, die es besiegt. Also es kommt quasi ohne das Niederwerfen einer früheren Weltmacht. Wir haben das ja vorher gesehen, nicht wahr? Die Meder und Perser mussten Babylon besiegen und Alexander der Große musste die Perser besiegen und die Römer haben enorm viele Schlachten gegen alle möglichen Völker geführt. Aber diese Macht kommt jetzt empor, ohne dass irgendwie vorher jemand so stark niedergerungen werden muss und wird selbst hier zu einer globalen oder politisch wichtigen Macht. Dann heißt es hier, es hat Hörner gleich einem Lamm. Jetzt, man muss kein Zoologe sein, um zu wissen, Welches Alter hat wohl ein Lamm, so relativ gesehen? Ist es eher jung oder eher alt? Ein Lamm ist ein junges Tier. Also im Vergleich mit all den anderen prophetischen Mächten, die wir in der Daniel-Offenbarung sehen, muss es sich um eine relativ junge Nation halten, die jetzt keine jahrtausende lange Geschichte hat. Und das passt ganz gut, denn dieses Tier sieht Johannes ja genau in dem Moment, als das erste Tier, das Papsttum, der Kirchenstaat, erstmal in der Versenkung verschwindet. Am Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist so ein fließender Übergang. Das Papsttum verkriegt die tödliche Wunde und währenddessen steigt dieses andere Tier empor. Das sieht man im Kontext von Offenbarung 13 sehr schön. Also Ende des 18. Jahrhunderts irgendwie muss diese Nation aufsteigen. Dann heißt es hier nochmal, gleich einem Lamm. Das hat noch einen zweiten Aspekt. Nicht nur ist das Tier sehr jung, sondern das Lamm hat in der Bibel, vor allem in der Offenbarung, immer auch einen symbolischen Charakter. Das Lamm erinnert eigentlich normalerweise in der biblischen Prophetie an wen? An Jesus. Und in jeder anderen Stelle der Offenbarung steht das Lamm immer ausnahmslos für Jesus. Denn von ihm, von Jesus hat es geheißen, siehe das Lamm Gottes. Wenn dieses Tier in seinem äußeren Erscheinungsbild auch an ein Lamm erinnert, dann muss es sich um eine Macht handeln, eine Weltmacht, die einen dezidiert christlichen Charakter hat, die sich ganz offen irgendwie, wo Christentum, so wie Jesus es praktiziert hat, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Ganz interessant wird es jetzt, wenn wir nochmal genauer hinschauen und sehen, was denn diesem Lamm ähnlich war. Es heißt hier, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Nun, Hörner, haben wir gelernt in der biblischen Prophetie, stehen für Königreiche, ja, die 10 Hörner, die dort auf dem vierten Tier waren, dann in 7 waren 10 Könige. Und jetzt ist die Frage, wenn es heißt, zwei Hörner gleich einem Lamm, gibt es dann zwei Königreiche, die irgendwie die was mit Jesus zu tun haben? Hat Jesus von zwei Königreichen gesprochen? Gibt es dort zwei Königreiche, die Jesus als solche anerkannt und gepredigt hat? Also eins ist sicher, er predigte das Königreich Gottes, oder? Das Königreich der Himmel. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist uns allen klar. Jesus predigte das Reich Gottes, aber kannte er auch ein zweites Reich, das er anerkannt hat und das auch in seinen Predigten eine Rolle gespielt hat? Und die Antwort ist eindeutig ja. Zum Beispiel hier, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wenn Jesus vom Reich Gottes predigte, hat er gewusst, dass die Menschen, solange die Wiederkunft nicht stattfindet, die Menschen auf dieser Erde immer auch weltlichen Mächten untertan sind, dass es immer irgendwelche Herrscher gibt. Und Jesus hat die staatliche Autorität, die weltliche Macht sozusagen, er hat sie anerkannt und ihr ihre eigene Sphäre zugewiesen. Da gibt es Dinge, die der Kaiser von mir verlangen kann, zum Beispiel Steuern zahlen. Ja? Die Bibel lehrt übrigens, weiß nicht, ob das jemand jetzt schockiert, aber die Bibel lehrt, dass man Steuern zahlen soll. Da spielt es auch keine Rolle, ob man die Regierung gerade mag oder nicht. Als Jesus lebte, da war die Regierung noch korrupter und fragwürdiger als alle Regierungen, die wir momentan in Europa haben. Jesus lehrt also, dass es Dinge gibt, die der Staat rechtmäßig tun kann und die wir dem Staat schuldig sind. Und dann gibt es Dinge, die Gott von uns fordert und die wir Gott schuldig sind. Und jetzt kommt's. Diese beiden Dinge sind beide berechtigt und sie sind scharf voneinander zu trennen. Jesus sagt nicht, gebt dem Kaiser, was Gottes ist und gebt Gott, was des Kaisers ist. Also keine Steuern an Gott, nicht wahr? Und keine Anbetung dem Kaiser, sondern Steuern dem Kaiser und Anbetung Gott. Kirche und Staat sind zwei Sphären, Jesus hat beide anerkannt, sind zwei Reiche sozusagen, aber sie gehören getrennt. Also Kirche und Staat getrennt. Das sollte das Charakteristikum dieser Macht sein. Sie hätte zwei Hörner wie ein Lamm, wie Jesus. Kirche und Staat würden hier nebeneinander existieren, ohne sich miteinander zu vermengen. Und in Offenbarung 13 heißt es auch, dass es alle Vollmacht des ersten Tieres ausübt. Mit anderen Worten, es würde sehr mächtig werden, sehr stark. Genauso wie das Papsttum die damals bekannte Welt im Mittelalter im Wesentlichen unter ihren Fittichen hatte, ja, als man die neue Welt entdeckte und den neuen Kontinent dort in Amerika. Da war es der Papst, der sich eine Karte genommen hat. Es gab ja noch kein Google Maps. Der hat die Karte genommen und da kamen die Portugiesen und die Spanier, haben sich gestritten, wer was kriegt. Was hat der Papst gemacht? Strich gezogen. Er hat gesagt, hier sind die Portugiesen, da sind die Spanier. Nicht wahr? Und die ganze Welt aufgeteilt durch einen Strich des Papstes. Das war Alexander VI. Also, mit einer ähnlichen globalen Machtfülle ausgestattet würde dieses zweite Tier aus Offenbarung 13 sein. Und jetzt stellt sich die Frage, und da muss man gar nicht lange Geschichte studiert haben, gibt es eine Macht, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts langsam aufsteigt, die eine Weltmacht werden würde, die aus lauter Christen besteht, größtenteils, wo aber Kirche und Staat deutlich getrennt sind, die in einem Gebiet groß wird, das vorher niemals irgendwie mit großen Weltreichen hat aufwarten können. Gibt es eine Nation? Es gibt nur eine Nation, auf die all diese Punkte zutrifft, und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA, the land of the, wie heißt es, the home of the free and the land of the brave? Ja, ich weiß nicht mehr. Das Land der Freien, nicht wahr? Die Heimat der Braven. Ja, nicht der Braven, so ein Quatsch, der Tapferen, brave, der Tapferen. Was ist die Geschichte der USA? Die beginnt damit, dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt worden sind. Da gab es Reformer, da gab es Protestanten. Und da gab es auch Menschen, die sogar von anderen Protestanten verfolgt worden sind. Zum Beispiel Täufer. Hier in der Gegend von Bern und auch in Zürich gab es ja Täufer, nicht wahr? Täuferbewegung. Vor allem auch die sogenannten Puritaner in England, die ganz genau nach der Bibel leben wollten und mit der anglikanischen Kirche in Konflikt gerieten und nicht so glauben konnten, wie sie wollten, weil damals, selbst in der Zeit der Reformation, galt, was immer der König glaubt, haben alle anderen zu glauben. War der König Protestant, mussten alle Protestant sein wie der König. War der König Katholik, mussten alle Katholik sein. War der König anglikanisch, mussten alle anglikanisch sein. Wenn man was anderes glauben wollte, musste man das Land verlassen. Und so kam es dann am Anfang des 17. Jahrhunderts zur Auswanderungswelle in den neuen Kontinent, den man ja vor einiger Zeit entdeckt hatte. 1620 stießen die ersten Pilgerväter, wie sie später genannt wurden, mit der Mayflower in See auf der Suche nach einer neuen Heimat, auf der Suche nach dem Glück in der Wildnis, wie sie das nannten. Vom niederländischen Leiden aus stießen sie in See. Hier haben wir noch eine Originalrekonstruktion der Mayflower. Und nach langer Fahrt kamen sie dann an, gar nicht an dem Ort, wo sie eigentlich hinsteuerten. Das war alles sehr dramatisch. Und überhaupt die ganze Geschichte ist äußerst interessant. Ein Großteil der Leute, die dort ankamen, sind in den ersten Monaten und Jahren auch alle gestorben. Es war enorm harte Bedingungen dort. Man wusste gar nicht richtig, was man anpflanzen soll und so weiter. Aber mit viel Mühe und mit viel Schweiß hat man dort die ersten kleinen Dörfer aufgebaut, die ersten Kolonien. Das waren im Wesentlichen, mit wenigen Ausnahmen, alles gläubige, bibeltreue Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt waren und dort jetzt ein neues Paradies aufbauen wollten. Unter ihnen war dann auch 10 Jahre später hier Governor Winthrop auf dem Schiff der Arbella. Und als er unterwegs war, hat er eine Predigt gehalten. Das war ganz üblich, dass man auf dem Weg nach Amerika viele Vorträge hielt, weil es gab immer noch ein paar Leute, die mitkamen, die waren noch keine Christen, die musste man noch zu Christen machen sozusagen. Man hat dann so Vortragsreihen gehalten, ich war vom Schatten zum Licht, auf dem Schiff nach Amerika. Es gab immer auch ein paar Leute, wie so Kleinkriminelle, die ihrer Strafe entflohen sind und die wollte man natürlich dann erstmal so ein bisschen zivilisieren und christianisieren. Und der Winthrop, der sagt Folgendes in seiner Predigt, als er auf dem Weg nach Amerika ist. Wir müssen davon ausgehen, dass wir wie eine Stadt auf einem Hügel sein sollen. Die Blicke aller Menschen richten sich auf uns. Er wusste, das war ein Experiment, wie es noch nie zuvor in der Menschheit gegeben hatte. Er bezog sich natürlich auf die Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Er wusste, wenn alle Welt auf sie schaut, wie wird das gehen? Wie wird so eine Kolonie ohne Adel, ohne Papsttum, ohne Klerike, wie soll das funktionieren? wenn sie Erfolg haben, dann wird das einen großen Einfluss auf die gesamte Welt haben. Das war ihnen von Anfang an bewusst. Die ersten Kolonien sahen jetzt noch nicht so weltmachtsmäßig aus, eher bescheiden. Aber es ging dann sehr schnell voran, immer mehr Leute kamen und diese Kolonien in Neuengland, in Nordostamerika, die wuchsen rapide. Was interessant war, man konnte zwar vor der Verfolgung der Papstkirche fliehen, vor der Verfolgung der Anglikaner und auch der Reformierten zum Teil, man brachte trotzdem die Verfolgung mit. Wie denn das? Ein Geschichtsschreiber sagt, sehr wenige selbst der hervorragendsten Denker und Sittenlehrer des 17. Jahrhunderts hatten einen richtigen Begriff von jenem herrlichen, dem Neuen Testament entstammenden Grundsatz, der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt. Ein Puritaner sagte zum Beispiel, Duldung machte die Welt antichristlich und die Kirche hat sich durch die Bestrafung der Ketzer nie geschadet. Es kam ja tatsächlich vor, dass dort Leute mitkamen nach Amerika, die nicht so glaubten wie die große Masse. Was macht man mit denen? Und dieselben Puritaner und Täufer und verfolgten Protestanten Europas, die wegen ihres Glaubens verfolgt worden waren, taten genau dasselbe mit denen, die jetzt anders dachten als sie. Das ist ganz interessant, nicht wahr? Die Reformatoren, auch Luther und Zwingli, die waren großartige Meister der religiösen Freiheit, wenn sie angegriffen worden sind. Aber wenn dann andere noch anders dachten als sie, dann war das mit der Freiheit meistens noch nicht so weit her. Und dann kam Roger Williams, das ist einer meiner persönlichen Lieblingsreformatoren. In dieser Zeit kam er in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts auch nach Neuengland und er predigte dort eine Theorie, das hatte die Menschheit so noch nicht gehört. Das war völlig überwältigend. Lesen wir wieder den Geschichtsschreiber hier. Das Volk oder die Behörden, sagte er, mögen entscheiden, was der Mensch dem Menschen schuldig ist. Versuchen sie aber einem Menschen seine Pflicht gegen Gott vorzuschreiben, so tun sie, was nicht ihres Amtes ist und man kann sich auf sie nicht mit Sicherheit verlassen, denn es ist klar, dass der Magistrat, wenn er die Macht hat, heute diese und morgen jene Meinung oder Bekenntnisse vorschreiben mag, wie es in England von den verschiedenen Königen und Königinnen und in der römischen Kirche von etlichen Päpsten und Konzilien getan wurde, sodass der Glaube zu einem einzigen Chaos würde. Er sagt mit anderen Worten, der Staat ist nicht für die Kirche zuständig. Williams verwarf dieses Gesetz, denn die schlimmste Satzung im englischen Gesetzbuch war, den Besuch der Kirche zu verlangen. Leute zu zwingen, sich mit Andersgläubigen zusammenzutun, betrachtete er als eine offene Verletzung ihrer natürlichen Rechte. Unreligiöse und Unwillige zum öffentlichen Gottesdienst zu schleppen, hieße Heuchelei verlangen. Niemand sollte zur Anbetung oder Unterstützung eines Gottesdienstes gezwungen werden, fügte er hinzu. Was? Riefen seine Gegner aus, die über seine Grundsätze erstaunt waren. Ist nicht der Arbeiter seines Lohnes wert? Ja, erwiderte er, von denen, die ihn einstellen. Die Idee war, ein Pastor soll von denen bezahlt werden, die auch in die Kirche gehen wollen. Und nicht von allen Menschen, die zwangsweise dazu bestimmt werden, in die Kirche zu gehen und den Pastor zu bezahlen. Nun, unsere Freunde, die Puritaner und die Anabaptisten und wie sie alle hießen, die waren gar nicht so begeistert von dieser Idee und sie haben den Williams verbannt. Verbannt hieß damals in die Wildnis und er hat den Winter nur deswegen überlebt, weil die Indianer etwas freundlicher waren als die bibeltreuen Protestanten. Die haben ihn nämlich dann zu sich genommen, ihn aufgepäppelt und haben ihn bei sich gehabt. Er kam dann aber noch einmal später wieder und hat seine eigene Kolonie gegründet, so etwas abseits, die Stadt Providence in Rhode Island. Dieses Prinzip wurde zum fundamentalen Prinzip der USA. Trennung von Kirche und Staat war vorher unerhört gewesen und die Verfassung der USA hat das als Maßstab gesetzt. Einige dieser Founding Fathers, dieser Gründungsväter der USA, haben erstaunliche Sachen gesagt, die genau den Geist Jesu trafen, obwohl sie nicht alle immer überzeugte Christen waren. Wenn eine Religion gut ist, meine ich, wird sie sich selbst erhalten. Und wenn sie sich nicht selbst erhalten kann und Gott sich nicht darum kümmert, sie zu unterstützen, sodass ihre Anhänger darauf angewiesen sind, die Hilfe der zivilen Autorität anzufordern, ist es ein Zeichen, so scheint es mir, dass es eine schlechte ist, sagt Benjamin Franklin. Gut merken, kommen wir gleich noch darauf zurück. Thomas Jefferson sagt, nur der Irrtum benötigt die Unterstützung der Regierung. Wahrheit kann für sich alleine stehen. John Adams, die Regierung der Vereinigten Staaten, Achtung, ist in keinster Weise auf der christlichen Religion aufgebaut. Das war nicht seine persönliche Meinung. Stand im Staatsvertrag von Tripoli 1797. Die USA waren eine Nation von Christen, keine christliche Nation. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es war eine Nation von Christen. Viele waren Christen, aber es war keine christliche Nation. Es war kein Gottesstaat. James Madison sagt, wir lehren die Welt die große Wahrheit, das war 1822, dass Regierungen ohne Könige und Adlige besser arbeiten als mit ihnen. Der Schweizer in Ihnen wird wahrscheinlich sagen, ja. Der Wert wird verdoppelt durch die andere Lektion, dass Religion in größerer Reinheit blüht, wenn sie keine Hilfe von der Regierung erhält. Den Teil, den hat man in der Schweiz damals bei der Eidgenossenschaft noch nicht ganz so verstanden. Ja? Kann man ein bisschen lernen von den Amerikanern hier, jedenfalls von denen hier um 1800 herum. Und das endete dann in diesem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung. Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einrichtung einer Religion betrifft, die freie Religionsausübung verbietet und so weiter und so fort. Die Politik hat sich aus der Religion komplett rauszuhalten. Das klingt so toll, oder? Nun, heutzutage sehen das die Christen ein bisschen anders. Hier beschreibt Huffington Post, dass die viele Christen, vor allem viele Republikaner, ein offizielles christliches Amerika ganz toll fänden. Das heißt hier, 57% aller Republikaner unterstützen die Idee, dass das Christentum zur Staatsreligion der USA wird. Was ist passiert mit dem Land der USA? Wir denken immer, dass es ein Land ist, in dem das Christentum sowieso etabliert ist. Wussten Sie, dass dieser Zusatz in God We Trust erst nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugefügt worden ist? Das Tier sieht ja aus wie ein Lamm, oder? Schon mal ein Lamm gesehen? Es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Schon mal ein Lamm gesehen? Hier in der Schweiz kann man bestimmt viele Lämmer sehen, denke ich mir. Da gibt es ja viele Schafe und Rinder, nicht wahr? Und so. Also wenn man so jetzt spazieren geht, irgendwo da im Berner Oberland oder so, man sieht so eine Herde von Schafen vielleicht, und man bleibt so stehen beim Spaziergang und da kommt so eine, da sieht man so ein kleines süßes Lamm. Nicht wahr? Und dann winkt man so ein bisschen, es kommt so angehoppelt, nicht wahr? So große Augen, kleine Stupsnase, nicht wahr? Kleine Öhrchen. Und dann kommt das einem so ganz nahe und dann streichelt man das Lamm. Nicht wahr? Das guckt so niedlich. Nicht wahr? Und dann sagt man, na Lamm, wie geht's dir denn? Und das Lamm öffnet seinen Mund und sagt, Raaah! Da wird was faul, oder? Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es, also das war jetzt nur die Illustration des Bibeltextes, es redete wie ein Drache. Dieses Tier würde seine Natur völlig verändern. Man hat das Gefühl, man ist betrogen, nicht wahr? Wenn man so ein Lamm sieht und plötzlich so ein Drache daraus. Der Drache ist natürlich eigentlich primär ein Symbol für den Satan. Gott segne Amerika. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Die Bibel sagt voraus, dass ausgerechnet die USA die Kirche und Staat so weit voneinander getrennt haben, wie fast keine andere Nation auf der Welt, und mit Sicherheit die ersten waren, die das gemacht haben, dass diese Nation ausgerechnet den Kirchenstaat, der die Verbindung von Kirche und Staat par excellence ist, wieder zur alten Blüte führen wird. Und das ist nicht nur Zukunftsmusik. Wir sehen schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder Verbindungen zwischen den USA und dem Papsttum hier bei dem Fall des Kommunismus, damals noch mit Reagan und mit Johannes Paul II., egal ob Clinton. Dieses Bild hätte vor 150 Jahren oder 200 Jahren einen Bürgerkrieg in den USA ausgelöst. Heute gilt das allerdings als ganz selbstverständlich. Die Verbindung zwischen den USA der heutigen Zeit und dem Vatikan sind sehr erstaunlich. Ich gehe einfach nur ein paar Bilder hier durch, um zu sehen, dass immer wieder es hier Verbindungen gibt. Offenbarung 13, Vers 14 sagt, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Ich habe einen interessanten Text gefunden und ich lasse Sie danach raten, wer das gesagt hat. Ich glaube an ein Amerika, wo die Trennung von Kirche und Staat absolut ist. Wo kein katholischer Prälat dem Präsidenten, sollte er ein Katholik sein, sagt, wie er handeln sollen und kein protestantischer Prediger seinen Gemeindegliedern sagt, für wen sie stimmen. Wo keiner Kirche oder kirchlichen Schule irgendwelche öffentlichen Gelder oder politischen Vorrechte gestattet werden und wo keinem Menschen ein öffentliches Amt verwehrt wird, weil seine Religion von der des Präsidenten, den er nennen könnte, oder der des Volkes, das ihn wählen könnte, sich unterscheidet. Wer könnte das gesagt haben? Das war Kennedy, ganz genau. Vor seiner Wahl. Es heißt hier, dass die USA dem Tier ein Bild machen werden. Nun, was ist ein Bild? Ein Bild ist eine Repräsentation, nicht wahr? Wenn ich ein Bild von mir male, dann ist das Bild nicht ich, aber es sieht mir ähnlich. Mit anderen Worten, die USA, wo Kirche und Staat getrennt sein sollen, werden, so sagt es der Johannes in Offenbarung, im Laufe der Zeit sich so verändern, dass sie dem ersten Tier immer ähnlicher werden, sodass es wie ein Abbild aussehen wird, eine Verbindung von Kirche und Staat. Nun, schon 1851 sagte ein Bischof hier von St. Louis, wenn Katholiken jemals eine ausreichende numerische Mehrheit in diesem Land erreichen werden, ist religiöse Freiheit ans Ende gelangt. So sagen es unsere Feinde, so glauben es wir. Wir denken vielleicht, naja, das wird ja nie passieren. Schauen Sie sich diese Karte an. Hier sehen Sie für jedes County in Amerika, so quasi wie so ein Bezirk, so ein Landkreis, die vorherrschende religiöse Gruppe. Das ist hier der Bible Belt, das sind die Southern Baptists, das sind hier die ganz Evangelikalen, das Grüne sind hier die Methodisten, das Gelbe sind die Lutheraner, das sind hier die Mormonen, Salt Lake City und Co. Und das Blaue sind alles Katholiken. William H. Rehnquist war am obersten Gerichtshof der USA und er sagte schon 1991, die trennende Mauer zwischen Kirche und Staat basiert auf schlechter Geschichte. Sie sollte offen und explizit abgeschafft werden. Johannes Paul II. Hat 1978 auf seiner Polenreise explizit die Trennung von Kirche und Staat verurteilt. Wir sehen, wie das über die Jahrzehnte und auch in den letzten Jahren immer mehr bröckelt. Insbesondere in den USA. Und da gibt es sehr interessante jüngste Entwicklungen, die ich nur ganz kurz anreißen werde, ohne viel da jetzt zu sagen. Aber vor wenigen Jahren hat es der Papst geschafft, zum ersten Mal, nachdem man ja mit den Lutheranern und den Methodisten und vielen protestantischen Gruppen schon sehr enge ökumenische Verbindungen gehabt hat, jetzt auch die Evangelikalen, das sind die da in diesem roten Bible Belt, nicht wahr, da im Südosten der USA, diese Evangelikale jetzt auf seine Seite zu ziehen. Da war der Tony Palmer sehr instrumental, da sind viele bei ihm gewesen. Und viele bekannte Fernsehprediger, wie dieser lächelnde Herr hier, Joel Osteen, macht viel Geld damit, dass er oberflächliche Predigten hält, sind beim Papst gewesen und haben Verbindungen zum Papsttum aufgenommen. Warum das so wichtig ist, werden wir jetzt gleich sehen. Denn gleichzeitig hat der Papst immer wieder in den Jahrzehnten und auch in den letzten Jahren seine Fühler Richtung Washington ausgestreckt. 2015 war er ja ganz berühmt in Amerika, hat zum ersten Mal dort vor dem Abgeordnetenhaus gesprochen. Das war ein totales Novum, hat es vorher nie gegeben. Und ich schaue immer so ein bisschen auch in den Nachrichten nach Dingen, die so ein bisschen ins prophetische Bild passen. Und dieser gute Herr hier, der Jeff Sessions, der bis vor wenigen Tagen oder Wochen noch Justizminister der USA war, er ist auch dem Trump zum Opfer gefallen jetzt. Aber der hat folgende Idee hier gesagt. Er hat Folgendes gesagt. Achtung, zuhören, Ohrenspitzen. Die Verfassung sagt, dass wir nicht eine Religion etablieren dürfen, also fördern dürfen. Es heißt hier, der Kongress darf nicht eine Religion fördern oder etablieren. Es sagt nicht, dass Staaten, also Bundesstaaten, eine Religion fördern oder etablieren können. Also seine Lesart ist, wenn dort steht, der Kongress darf nicht eine Religion fördern oder nicht wahr, dann gilt das nur für den Kongress und für keine andere politische Institution. Und das war die Meinung des Justizministers. Also da sieht man, dass es Ideen gibt heutzutage, die diese Trennung von Kirche und Staat sehr deutlich aushöhlen. Gleichzeitig versucht man immer wieder, das Papsttum an die Spitze der Religion zu heben. Hier hat der Shimon Peres den Papst als Oberhaupt einer UN von Religionen vorgeschlagen. Einer der großen Vatikanberater, Jeffrey Sachs, hat gesagt, dass das Gründungsdokument, die Verfassung der USA, altmodisch ist, muss ausgewechselt werden. Und warum erwähne ich die Evangelikale? Weil viele Evangelikale ihr Heil in der Politik suchen. Ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit US-Politik beschäftigt, weiß, es gibt keine stärkeren Unterstützer des US-Präsidenten momentan als bibeltreue evangelikale Christen. Und man wundert sich ein bisschen, weil der Trump jetzt nicht direkt in diese Kategorie fällt. Aber man möchte so sehr Unterstützung vom Staat bekommen für die eigenen Anliegen. Erinnern Sie sich, was hatte Franklin gesagt? Eine Religion, die Unterstützung vom Staat braucht, ist eine schlechte. Wahrheit kann für sich alleine stehen. Hier sagt die New York Times, dass Trump dann versprochen hat, Restriktionen wegzunehmen, damit die Kirchen wieder Politik machen können in ihren Kanzeln. Und während alle Berater sich von Trump immer mehr distanzieren, nicht wahr? Das ist ja ein ganz großes Drama, nicht wahr? Manche halten es ja kaum ein paar Monate aus bei ihm. Gibt es eine Gruppe von Unterstützern, die ihm die Treue hält, egal was er sagt, egal was er macht oder was auch nicht sagt oder nicht macht. Das sind evangelikale, bibeltreue in Anführungsstrichen, Christen, die unbedingt mit dem Staat kooperieren wollen, um ihre Agenda durchzudrücken. Was daraus wird, ich bin kein Prophet, aber ich finde das interessant, das zu beobachten. Hier heißt es, die mächtigen Trump-Berater, von denen Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, alles Pastoren und große Televangelisten, die Christen in Amerika vertreten. Zeit Online sagte, solange Trump liefert, darf er ein Sünder sein. Ja. Die Evangelikalen gehören zu den wichtigsten Schützen von Donald Trump und weil der US-Präsident ihre Ziele vorantreibt. Also es lohnt sich vielleicht mal ein bisschen wegzuschauen von den persönlichen Eskapaden des Trump, um zu sehen, dass es hinter der Person Trump einen Unterstrom gibt, wo große, starke christliche Kräfte versuchen, sich mit dem Staat zu verbinden. Das ist noch nicht alles in Tüten, das ist noch nicht alles perfekt zusammen. Aber wir sehen diese Entwicklung recht deutlich. Warum ist das wichtig? Zum Schluss heute Abend für die letzten Minuten ein kurzer Ausflug auf das, was hier in Offenbarung 14 beschrieben steht. Ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier, also das Papsttum, und sein Bild anbetet, also die Verbindung von Kirche und Staat in den USA, und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt. Von diesem Mahlzeichen haben viele Christen, viele Menschen Angst. Sie fürchten, dass das bald kommen könnte. Auch in Offenbarung 13 wird es thematisiert. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien, den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand und auf ihre Stirn. Ich weiß nicht, ob Sie mal im Internet unterwegs gewesen sind. Da gibt es dann all diese YouTube-Videos vom Chip. Der RFID-Chip und was da alles ist. Ganz interessant. Aber heute Abend möchte ich Ihnen vorschlagen, dass dieses Mahlzeichen, vor dem so viele sich fürchten, kein Chip ist. Warum? Es geht um etwas, das Gott betrifft und Gott sieht nicht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Bei der Frage des Mahlzeichens, bei der Frage der letzten großen Auseinandersetzung in der Prophetie geht es nicht um irgendwas, was wir in der Haut tragen, sondern um das, was in unserem Herzen ist. Nun, wir haben schon von dem Siegel gehört. Als wir über den Sabbat gesprochen haben, haben wir das Siegel Gottes angeschaut, das ebenfalls an die Stirn gegeben wird. Und also eine ganz ähnliche Parallele darstellt. Das Siegel ist sozusagen das Gegenstück zum Mahlzeichen. Beim Siegel handelt es sich eigentlich um das Wesen Gottes. Das Siegel ist der Name Gottes auf den Stirnen. Der Name steht ja immer für den Charakter einer Person in der Bibel. Also das Wesen Gottes, seine Liebe, sein Charakter ist das biblische Siegel, das wir alle in unseren Herzen haben sollen. So wie es hier steht, binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz, den Ausdruck seines Charakters, nicht wahr? Gott ist die Liebe und das immer. Versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Das Gesetz soll auf dem Herzen getragen werden, nicht wahr? Es soll innerlich in uns sein. Wir sollen das Gesetz Gottes lieben und aus Liebe zu Gott ihm gehorsam sein. Entsprechend heißt es hier, und du sollst sie, die Gebote, zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Wir haben gelernt, dass hier über den Augen, das ist die Stirn, die Gebote Gottes sollen symbolisch über der Stirn sein. Die Juden haben das irgendwann mal falsch verstanden. Sie dachten, dass man tatsächlich geschriebene Gebote in einer tatsächlich sichtbaren Kapsel hier an die Stirn tun soll. Aber es geht nicht um etwas Sichtbares, was man an oder in der Stirn trägt. Es geht um die Gebote Gottes im Denken. Und wenn es also beim Siegel um etwas Geistliches geht und nicht um irgendeine Sache, die man hier so rantackern kann, dann geht es auch bei dem Mahlzeichen um etwas Geistliches und nicht nur einen Chip, den man jemandem vielleicht auch gewaltmäßig implantieren kann. In 2. Mose 28 steht es von diesem Siegel, dass es die Idee der Heiligkeit hat. Heilig dem Herrn. Und wir haben schon gelernt, dass es in den 10 Geboten ein Gebot gibt, das die Erinnerung und die Heiligkeit kombiniert, nämlich den Sabbat. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Der Sabbat ist das äußere Zeichen der inneren Heiligung, der inneren Beziehung zu Gott, der Erlösung, die Gott uns schenkt, des Charakters, den Gott in unser Herz schreiben möchte. Der 7. Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hat. Und deswegen wird der Sabbat ein Zeichen genannt, dass Gott es ist, der uns heiligt. Das haben wir uns angeschaut. Ich war heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sein zwischen mir und euch. Also der Sabbat ist eindeutig das Zeichen der Gläubigen am Ende der Zeit. In Offenbarung 14, Vers 7 wird am Ende der Zeit diese Botschaft gegeben: Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Betet den Schöpfer an. Es geht ja in der Frage bei Offenbarung 13 auch um Anbetung. Und es hat mit dem Schiff nicht so viel zu tun. Es geht um Anbetung, es geht hier um den Sabbat. Entsprechend heißt es hier: Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Heute gibt es in der Christenheit eine ganze Reihe von Gräueln. Am Ende der Zeit werden viele Christen sagen: Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, viele Wunderwerke getan? Wir haben doch in deinem Namen gebetet. Und was wird Gott sagen? Er wird sagen: Geht hinweg, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzlosen. Die Frage des Gesetzes ist fundamental in der Endzeit. Wir haben gelesen von dem kleinen Horn, dass es genau Zeiten und Gesetz verändert. Jesus warnte vor denen, die Menschengebote als Lehren vortragen, so wie wir das heute ja auch schon gesehen haben. Und dann heißt es hier in Offenbarung 13 von diesem Mahlzeichen, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Das Mahlzeichen muss also mit der Wirtschaft gemeinsam durchgerückt werden. Und möglicherweise spielt der Chip dann dabei eine Rolle. Was weiß ich, kann ja durchaus sein. Aber der Chip ist nicht das Mahlzeichen, wie wir jetzt sehen werden. Ganz wichtig, dieses Mahlzeichen ist nicht einfach nur eine Idee. Dieses Mahlzeichen hat mit Gesetzen zu tun. Das wird deutlich in diesem Vers. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ein Staat kann nur bewirken, dass Menschen umgebracht werden, wenn es entsprechende Gesetze gibt. Wir reden also beim Mahlzeichen von einer Gesetzgebung, einer Anbetungsgesetzgebung, die offensichtlich von den Vereinigten Staaten, den USA ausgehen wird und weltweite Konsequenzen haben wird. Dazu gibt es eine interessante Parallele. In 2. Chronik gibt es einen König, Usia. Als er stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf den Räuchaltar zu räuchern. Er war König, er war Staatsmann, und wollte jetzt das tun, was die Priester tun. Er wollte quasi Kirche und Staat miteinander vereinen. Schlechte Idee. So sagen es ihm die Priester, die gehen da hinein und sagen: Tu das nicht, ja? Die Priester, 80 Priester. Es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern. Du bist ein König, nicht wahr? Der König ist da, nicht wahr? Die Priester sind da. Der Staat ist dort, die Kirche ist da. Das ist voneinander zu trennen. Und was sagt Usia? Usia wurde sehr zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Er hat es also nicht angenommen. Er wollte unbedingt als König sich in die Belange der Religion einmischen, und da brach der Aussatz an seiner Stirn aus. Das Vorbild für das Mahlzeichen. Das Mahlzeichen steht symbolisch für die, die mit Staatsmacht sich in die Belange der Religion einmischen werden. Und Satans größtes Meisterstück wird es sein, dass ausgerechnet die USA, die gegründet sind auf dem Prinzip von Trennung von Kirche und Staat, sich es unterstehen werden, in religiösen Fragen Gesetze zu erlassen, die dann sogar zur Verfolgung führen werden. Der letzte Bibeltext, Hesekiel 8, Vers 6. Und er sprach zu mir: Menschensohn, siehst du, was sie tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne, aber du sollst noch größere Gräuel sehen. In diesem Kontext von dem Siegel Gottes in Hesekiel 8 und 9 beschreibt Gott Gräuel, die im Volk Gottes geschehen. Symbolisch anhand des Volkes Israel. Und er beschreibt verschiedene Gräuel und jedes Gräuel, das er beschreibt, ist ziemlich abstoßend. Ja, die haben dann Ritzzeichnungen im Tempel und die weinen um den Tammuz, ja, und babylonische Gottheiten. Und jedes Mal heißt es, du wirst noch größere Gräuel sehen. Du wirst noch größere Gräuel sehen. Und der Hesekiel, der will schon gar nicht mehr. Der sieht das in der Vision und denkt, meine Güte, was ist da los? Und er will nicht mehr sehen. Und Gott sagt, ich will dir noch mehr zeigen. Das größte Gräuel kommt dann, als es heißt in Vers 16, und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer. Ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Und sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder. Das größte Gräuel, das Gott in seinem Volk in Israel sehen konnte, war nicht die Anbetung von Tammuz und nicht die Anbetung irgendwelcher Götzen und nicht die Anbetung irgendwelcher Ritzzeichnungen, sondern die Anbetung der Sonne. Wenn wir ein Vogel wären, stellen wir uns vor, wir sind ein Vogel, ja, wir fliegen über das Heiligtum. Und wir haben die Vogelperspektive, dann sieht das ungefähr so aus. Ja. Hier ist das Heiligtum, hier ist der Vorhof, nicht wahr, mit dem Altar, hier halt beim Tempel dann die Säulenhalle. Hier ist die Himmelsrichtung, Osten. Das Heiligtum war immer nach Westen ausgerichtet. Warum? Weil die Heiden immer nach Osten gebetet haben, weil da ging die Sonne auf. Und Gott hat das Heiligtum so ausgerichtet, dass die Gläubigen niemals in die Versuchung kommen könnten, die aufgehende Sonne anzubeten. Aber jetzt heißt es, wie wir gerade gelesen haben, dass dort 25 Männer zwischen den Säulen und dem Altar, also hier, sich befinden und sie beten die Sonne an. In welche Richtung? Da lang. Jetzt, wenn ich ein Vogel bin, ich fliege, und ich sehe hier 25 Männer, die hier knien und in die Richtung beten, was könnte ich denken, so als armer, unschuldiger Vogel, der nichts Böses vermutet? Die beten vielleicht hierhin, oder? Das ist der Brandopferaltar. Wofür steht der Brandopferaltar? Haben wir gelernt, nicht wahr? Der steht für was? Für das Kreuz Jesu. Die schauen, also jetzt symbolisch gesehen, Richtung Kreuz, aber haben ihren Rücken dem Heiligtum zugewandt. Was ist im Heiligtum? Das Gesetz Gottes. Statt den richtigen Weg zu gehen und aufgrund des Kreuzes Jesu mit dem Blut zu folgen, das hineingeht ins Heiligtum, hineingeht in die Heiligung, um Gottes Gesetz zu halten, wenden sie sich vom Gesetz ab. Scheinbar ehren sie das Kreuz. Aber in Wirklichkeit geht die Anbetung ein bisschen weiter nach Osten. Ich glaube persönlich, aufgrund meines Prophetiestudiums, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund der starken Nachfrage der Christen dort, die sich für die Sonntagsheiligung einsetzen werden, die von dem Gesetz Gottes nichts mehr halten wollen und die nur noch über das Kreuz reden und nicht mehr das Heiligtum, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Gesetze erlassen werden, die Menschen dazu zwingen werden, den Sonntag zu heiligen. Das ist das Mahlzeichen der biblischen Prophetie. Noch existiert es nicht. Wer jetzt aus Überzeugung oder was auch immer den Sonntag hält, trägt nicht das Mahlzeichen. Das Mahlzeichen ist die Verbindung von Kirche und Staat. Wenn der Staat mit wirtschaftlichen und dann später sogar ganz dramatischen Konsequenzen droht, wenn man dieses Gesetz übertritt, dann haben wir das Mahlzeichen. Und auf diese Krise bereitet uns die biblische Prophetie vor. Die Bibel ruft uns auf, gefallen, gefallen ist Babylon. Ein Engel kommt aus dem Himmel und sagt, dass die ganze Erde erleuchtet wird von seiner Herrlichkeit hier. Er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Jesus hat sehr viele treue Nachfolger in allen möglichen Kirchen. Jesus hat niemals auf Erden oder auch im Himmel die Idee gehabt, dass man erst einer Kirche beitreten muss, um sein Kind zu sein. Niemals. Denn hier gibt es viele, die Jesus als sein Volk bezeichnet, aber die offensichtlich nicht da sind, wo Jesus sie haben will. Denn ansonsten würde er nicht sagen, geht hinaus, mein Volk. Er sagt nicht, geht hinaus, damit ihr irgendwann mein Volk werden könnt. Er sagt, ihr seid schon mein Volk, aber ihr seid am falschen Platz. Und ihr wisst es bisher noch nicht. Kommt heraus, distanziert euch vom Irrtum, von der Verwirrung, distanziert euch von den großen Systemen der Endzeitprophetie, kommt heraus. Wohin? Offenbarung 14 sagt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du Jesus liebst, frage dich, wo sind die Menschen, die das glauben, was Jesus geglaubt hat, die an Jesus glauben und seine Gebote halten, alle 10. Und die mit Überzeugung und nüchtern die Prophetie studieren, wie sie uns die Bibel selbst sich erklärt. Und dort ist dein Platz. Jesus selbst ruft dich. Ganz egal, ob du heute hier bist oder im Livestream sitzt. Jesus ruft dich, ihn zu suchen. Nicht sich von Tradition, von Gruppendruck, von Bequemlichkeiten leiten zu lassen, sondern allein von dem Wort Gottes, das klar und deutlich sagt, was das große Thema am Ende sein wird. Während wir jetzt ein Musikstück hören, möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, was es dir wert ist, Jesus nachzufolgen. Ist es dir wichtig, Irrlehren abzulehnen? Ist es dir wichtig, zu lernen, was Jesus für dich persönlich getan hat? Und ist es dir wichtig, nicht einfach nur zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, sondern auch all dem Licht zu folgen, das Jesus dir schenken möchte? Und wenn du heute zum ersten Mal von diesen Dingen gehört hast, nimm dir Zeit, das zu prüfen, studier das, guck das dir genau in der Bibel an. Aber wenn du die Stimme Jesu zu deinem Herzen hörst, dann folge ihm und suche dir den Ort, wo das geglaubt wird, was Jesus geglaubt hat und wo Gottes Gesetz eine entscheidende Rolle spielt. Jesus Christus hat so viel Unglaubliches für mich und für dich getan. Und Gott hat nicht umsonst so viel investiert, um uns dann irgendwie im Unklaren zu lassen, worum es am Ende geht. Er spricht deutlich durch sein Wort. Und wenn wir ihm folgen wollen, werden wir erkennen, um welche Themen es in der Endzeit wirklich geht. Jeder einzelne von uns muss eine persönliche Entscheidung fällen, möchte ich diesem Jesus, der alles gegeben hat für mich und jetzt alles für mich tut, glauben. Auch wenn das vielleicht bedeutet, liebgewonnene Theorien, Traditionen, Gedanken beiseite zu schieben und im Glauben voranzugehen, ihm hinterher. Ich möchte Jesus folgen. Und dann verliert die Endzeit auch so ein bisschen ihren Schrecken. Denn dann kann der Satan sich mit allen Nationen verbünden und wer weiß was anstellen. Mein Jesus geht mir voran und er wird dafür sorgen, dass ich sicher einmal bei ihm sein werde. Morgen werden wir darüber sprechen, was Jesus für uns tun wird in der Zukunft, wie alles ausgeht und sind herzlich eingeladen. Aber heute Abend möchte ich diese Frage stellen, wer von uns möchte ganz Jesus folgen und sich von Irrlehren in jeder Form distanzieren und Jesus allein zum Maßstab seines Lebens machen. Ist das unser Wunsch? Gott sei gelobt, wir wollen noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort erneut zu uns gesprochen hast. Und wir haben gesehen, worauf es am Ende ankommen wird. Es wird eine Frage der Anbetung sein, eine Frage der Liebe zu dir und auch des Gehorsams, der Treue zu dir. Wenn die meisten abfallen werden, wenn die Welt sich in die falsche Richtung entwickeln wird, noch weiter als jetzt. Und wenn das Gewissen unterdrückt werden wird, dann werden Menschen, die dir nachfolgen, treu zu dir stehen, komme, was da wolle. Und Herr, heute Abend haben wir diesen Wunsch, dass wir dazugehören. Danke, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Danke, dass du uns über Jahrhunderte und Jahrtausende im Voraus zeigst, was sich in den Zeitaltern an wesentlichen Entwicklungen ereignet. Und danke, dass wir heute, wenn wir in die Welt sehen, schauen können, dass tatsächlich die Prophezeiungen der Offenbarung aus Offenbarung 13 und 14 sich vor unseren Augen immer deutlicher zusammenschieben und immer klarer Kontur gewinnen. Nicht alles von dem, was wir heute gesehen haben, ist schon Realität. Manches liegt noch in der Zukunft, aber wir sehen genügend, um deinem Wort zu vertrauen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Herr, sei du bei uns. Schenke du uns Freude in dir und Mut, dir zu folgen, wohin du uns auch führst. Im Namen Jesu. Amen.
Dankeschön, dass du dieses Video angeschaut hast. Wie du vermutlich schon ahnst, gibt es noch viel mehr zu lernen. Mehr als in allen Videos dieser Internetseite dargestellt wird. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du nicht einfach nur ein paar Videos anschaust, sondern anfängst, dich selbst mit diesem unglaublich spannenden Buch auseinanderzusetzen. Kauf dir am besten noch heute eine Bibel und lies jeden Tag ein wenig darin. Du wirst sehen, wie viel Gott dir persönlich beibringen wird. Am meisten Freude macht das, wenn man das nicht alleine tut, sondern mit anderen Gleichgesinnten. Und deswegen möchten wir dich einladen, einmal zur Adventgemeinde nach Bern zu kommen. Dort gibt es viele verschiedene Angebote, Hauskreise, Bibelunterricht und vieles mehr. Du kannst dich auf der Internetseite der Adventgemeinde dort genauer informieren. Und wir würden uns freuen, wenn du schon bald einmal unser Gast in der Adventgemeinde Bern sein wirst. Gottes Segen bis dahin.